Alles ist fahrbar. Der Mountainbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin der Host dieses Podcasts und ihr kennt mich auch schon aus den anderen Folgen. Und heute geht es um das Thema, wie testen wir Bikes? Ihr habt es sicherlich gemerkt, vorab eine kleine Anmerkung. Wir hatten eine kleine Kreativpause seit Dezember uns eingelegt und die dort in der letzten Folge die Abrechnung gestartete Verlosungsaktion ist natürlich mittlerweile schon beendet. Die entsprechenden Zuhörer konnten sich über die Preise freuen. Ich glaube, wir haben 4 bis 5 Artikel verschickt aus unserem Fundus. Und heute begrüßen wir euch zu einem neuen Thema und starten frisch in 2024 mit dem spannenden Thema, wie testen wir Bikes, was sicherlich auch ein bisschen kontrovers werden könnte. Und dazu habe ich eingeladen unseren Testchef, den Chris Pauls. Hallo Chris.
Hallo.
Und einen wichtigen Bike-Tester bei uns und Redakteur, den Lukas Ittenbach. Hallo Lukas.
Hallo zusammen.
Und ich starte frisch ins neue Jahr mit einer, sagen wir mal, umfassenden Frage, die sehr lang beantwortet werden kann, aber vielleicht auch kurz. Wie testen wir denn Bikes? Wo fangen wir an, wenn wir einen Bike-Test machen?
Ja, da fange ich mal an. Also wie kommt so ein Testfeld zustande? Das ist natürlich erstmal die erste Frage, genau, die wir uns stellen. Was ist gerade angesagt? Was trendet? Dazu gibt es natürlich die diverse Neuheiten übers Jahr. Jeder kennt vielleicht die Bike-Branche so ein bisschen. Dieses Jahr hat es schon relativ früh angefangen. Wir sind im Dezember, Januar, Februar schon überschüttet worden mit Neuheiten. Und daraufhin passen wir auch unsere Testfelder dann so ein wenig an. Lukas, du hast gerade einen Enduro-Test gemacht. Da sind wie viele neue Bikes dabei gewesen, die gerade erst vorgestellt worden sind?
Genau, da haben wir 8 Bikes im Test und davon sind 5 wirklich innerhalb der letzten Monate vorgestellt worden, was dann einfach super spannend ist, weil man auch einfach nochmal die Unterschiede zwischen den ganz frisch gezeigten Bikes zeigen kann, geometrieseitig, Fahrwerk, Hinterbauten und da die Differenzen aufzeigen kann im Vergleich zu den Bikes, die vielleicht schon etwas etablierter im Markt sind und schon seit 2, 3 oder 4 Jahren durch die Gegend fahren und viele dann vielleicht auch schon kennen aus anderen Tests oder sogar selbst mit dem Bike unterwegs sind.
Oder die vielleicht bei uns auch schon einen Test gewonnen haben. Und da werden jedes Jahr natürlich so die Karten neu gemischt durch die Teilnehmer. Und wir schauen schon, dass wir homogene Testfelder erstellen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, ich mache mal ein anderes Beispiel auf, All Mountains haben für uns 160, 150 mm Federweg, werden oft an den Gabeln, wir fixieren die Kategorie oft an den Federgabeln. All Mountains haben für uns 36 mm Standrohre oder 35 mm, also haben eine RockShox Lyric oder eine Fox 36 verbaut. Das ist mal so ein Merkmal, was ihr euch merken könnt. Und dann, Hinterbau variiert. Da gehen die Federwege von 140 auch bis 150, 155 oder so hoch. Das muss man auch jedes Jahr wieder etwas neu definieren. Also das ist auch unser Job, sage ich mal. Da stehen wir natürlich auch im Austausch mit den Herstellern und so weiter. Und noch eine Sache dazu zu sagen, homogen heißt natürlich auch eine homogene Preisklasse. Das heißt, wir testen dann zum Beispiel All Mountains um 5.000 Euro, gucken uns an, was die jeweiligen Hersteller da im Angebot haben. Da fallen zum Beispiel Santa Cruz oder Pivot oftmals raus. Dafür sind Cube oder Canyon da auf jeden Fall gesetzt.
Doofe Frage, wenn an dem Rad eine Manitou oder eine andere Masoki-Gabel dran ist, dann kann das sein, dass die dadurch ausgeschlossen wird oder geht man dann über den Federweg?
Man geht natürlich erst in erster Linie über den Federweg. Und wie gesagt, wir haben es uns angewohnt, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist so ein bisschen mitgelernt, dass wir über den Gabeldurchmesser gehen, also über den Standrohrdurchmesser, und der ist aktuell halt durch die beiden großen am Markt, Fox und RockShox, so ein bisschen definiert auf 35 und 36 mm im All-Mountain-Bereich, auf 38 mm im Enduro-Bereich, im Trailbike-Bereich sehe ich ihn bei 34 mm, wobei die Pike hat auch 35 mm und im Cross-Country- und Downcountry-Bereich liegen wir bei 32 mm. Das ist einfach für uns eine sehr, sehr gute Orientierung, die auch wichtig ist, wie schwer für das Gewicht vom Bike zum Beispiel, für die Stabilität und so weiter, für den Einsatzbereich einfach. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren vor allen Dingen so ein bisschen etabliert. Es ist aber für die Leute da draußen, die ein Bike kaufen wollen, nicht entscheidend, auch nicht direkt immer offensichtlich, wie groß ist der Durchmesser. Und natürlich, Mazzocchi gehört zu Fox, verbaut quasi auch die gleichen Durchmesser, und Manitou orientiert sich da auch, so wie DVO oder Öhlins. Da sind sich die Hersteller schon ziemlich einig, und vielleicht fällt das ein oder andere Produkt ja auch in Fernost vom gleichen Band. I don't know.
Also, okay, und wenn wir dann ein Bike-Testfeld zusammenstellen, wie ist da der Austausch mit dem Hersteller? Sagt er dann, schicke ich euch, oder also schickt er immer das, was wir haben wollen?
Das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Also erstmal grundsätzlich, das ist vielleicht auch, das wissen viele vielleicht nicht, also wir stehen dann natürlich im guten Austausch mit den Herstellern, und die werden uns für den Zeitraum des Tests zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir fragen die eben an, da gibt's Marketing- oder PR-Ansprechpartner beim Hersteller, über die wir dann gehen und sagen dann, hey, wir haben diese Geschichte vor und hätten gerne dieses Rad. Und dann geht's auch manchmal in Austausch, dass man sagt, hey, okay, eigentlich wäre doch dieses Modell passender, würde auch das gehen. Andere Hersteller gehen hin und haben vielleicht sogar einen Konfigurator und sagen dann, wir würden gerne mit der Gruppe ins Rennen gehen, oder wir würden uns da ein anderes Fahrwerk vorstellen. Und so stecken wir das dann gemeinsam mit den Herstellern ab, um für uns einfach dieses, wie gesagt, homogene Testfeld zusammenzustellen und auch alles einfach möglichst passend zu gestalten.
Genau. Ist dann, okay, also man, ja. Der Fokus bei der Bike-Auswahl liegt darauf, dass es möglichst gut vergleichbar ist, was sozusagen das Rüstzeug für die Teststrecke angeht. Also man sieht letztlich zu, dass man keine ungleichen Gegner ins Rennen schickt. Das ist erstmal so die Prämisse.
Ja, genau, da würde ich noch einen Satz zu sagen. Das hängt so ein bisschen auch von der Preisklasse ab. Lukas, du hast jetzt Testbikes um 3.000 Euro, da haben wir uns zum Beispiel, manchmal setzen wir uns auch künstliche Klammern. Also wir haben jetzt gesagt, wir wollen nur die Bikes der Versender. Da sind Canyon, Radon, Propane, YT zum Beispiel vertreten. Da sind wir schon ziemlich scharf mit der Preisgestaltung. Also bei 3.000 Euro, da kannst du da nicht noch ein Rad für 3,8 mit ins Rennen schicken. Dann wird es von den Ausstattungen her schon sehr unterschiedlich. Wenn du aber jetzt sagst, wir machen einen Enduro-Test um 6.000 Euro, dann ist die Homogenität, was den Preis angeht, nicht immer so leicht zu treffen, weil viele Hersteller in dem Bereich ganz anders auch wirtschaften. Ein Versender hat da spart sich ja die Händlermarge, wie bekannt, und kann da auch nochmal tiefer in die Kiste greifen, was die Ausstattung angeht. Und da gewähren wir quasi den klassischen Fachhandelsmarken dann oft auch einen kleinen Vorteil. Hey, schickt uns doch das Rad, was zum Beispiel 1.000 Euro teurer ist. Das ist dann ein Bereich, wo ich sagen würde, da ist der Leser oftmals dann etwas toleranter als bei einem 3.000 Euro Rad, da vielleicht 1.000 Euro mehr auszugeben. Oder natürlich auch, wir sprechen hier ja jeweils immer nur von UVPs, das Rad dann, wie aktuell halt überall zu sehen, sowieso reduziert ist und damit halt auch wieder in diese Preisklasse reinfällt.
Heißt also, dass die Verfügbarkeit, also dass man auf dem Markt, ich meine, ganz, ganz früher gab es ja noch gar keine Versender, dass man sozusagen damit angleicht, dass es auf dem Markt Versenderräder und Nicht-Versenderräder gibt, dass man dadurch die Räder, die sozusagen den Einzelhandelsservice mitbieten, dass man da ein bisschen mehr Preistoleranz erlaubt, damit, damit man nicht nur komplett getrennte Testfelder machen muss.
Ja, richtig. Das gelingt nicht immer, weil am Ende, vielleicht wolltest du das sagen, Lukas, liegt es daran, in welchem Preispunkt hat der jeweilige Hersteller ein Rad und in dem Preissegment, was schon mal plus minus 1000 Euro wirklich sein können, sagen wir mal, wenn wir jetzt von 6.000, 7.000 Euro teuren Rädern sprechen, da müssen wir einfach dann was zusammenzurren, sonst haben wir am Ende auch keine Räder, die wir testen können.
Am Ende nehmen wir da natürlich auch ein Stück weit die Perspektive des Lesers und des Käufers ein. Ich habe jetzt ein Budget von 5.000 Euro und möchte mir Rad aus Kategorie X, zum Beispiel ein Enduro-Bike, kaufen. Dann steht der natürlich genau wie wir vor der Frage, was bekomme ich denn für 5.000 Euro? Und dann ist es natürlich spannend zu sehen, okay, beim Versender gibt es vielleicht dieselbe Ausstattung schon bei 4.000 Euro, bei der teuren Fachhandelsmarke geht es vielleicht erst ab 5.000 Euro los. Und da liegt es dann eben an uns auch, Kompromisse zu finden und da ein Testfeld zusammenzupacken, wo auch die Hersteller mit zufrieden sind und auch eine Transparenz irgendwie walten lassen, dass wir da einfach eine runde Sache haben und auch noch sagen, okay, das passt zusammen und da haben wir einfach eine Aussage, die wir für den Leser treffen können und eine Kaufentscheidung, die wir damit vielleicht erleichtern, weil das ist am Ende die Idee hinter einem Bike-Test, zu sagen, für Fahrer X, der vielleicht das mit dem Bike vorhat, ist das Bike das Beste. Aber da gibt es auch noch ein anderes Bike im Test. Wenn du vielleicht was anderes vorhast mit dem Rad, dann ist auch dieses Bike vielleicht perfekt für dich.
Es ist klar, dass die Frage kommen muss. Ihr wisst, was kommt. Warum testen wir immer so teure Räder? Ich spreche jetzt einfach mal mit der Stimme des Lesers und Hörers. Ich kenne ja die Argumentation, aber ich frag's trotzdem.
Du kennst die Argumentation.
Naja, es gibt ja nachvollziehbare Gründe dafür.
Also es hat sich natürlich in den letzten Jahren haben wir viel Kritik auch dafür geerntet, dass wir sehr, sehr teure Räder testen. Das liegt natürlich an zum einen auch daran, dass Räder einfach viel teurer geworden sind. 10.000 Euro für ein Bike ist mittlerweile keine Seltenheit und ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir so ein Rad persönlich nicht zulegen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir testen ihre Bikes natürlich und das ist auch ein Stück weit dem geschuldet, dass diese Räder natürlich auch so Technologieträger sind. Da sind die teuren exklusiven Parts dran, sei es eine elektronische Schaltung, sei es ein elektronisches Fahrwerk sogar, die leichtesten Carbonrahmen und Carbonfelgen. Also da ist halt wirklich alles dran, was du dir so auf dem Markt zusammenstellen kannst. Und deswegen wollen wir diese Räder natürlich auch in einem harten Vergleichstest haben oder in einem Einzeltest haben. Und weil da unterscheiden wir auch nochmal, da können wir nachher auch nochmal drüber sprechen, damit wir da den Lesern auch sagen können, hey, das ist gerade State of the Art. Und natürlich, Ich rufe da auch immer so ein bisschen zur verhältnismäßig oder das Ganze jetzt nicht überzubewerten auf, weil am Ende ist es ein Rad zum Träumen und es gibt es Specialized Stump Jumper auch in günstigeren Kategorien schon mit Carbonrahmen um 4.000 Euro, aber es gibt halt auch, ich sag jetzt mal was, für 13.000, 14.000 Euro mit S-Works und so weiter. Das ist das Dreambike. Das für 4.000 Euro ist für mich zum Beispiel die gute, solide Bauart. So kann man auch Fahrrad fahren. Aber diese Tests sind dafür da, dass man träumen kann. Und wir sind natürlich sehr privilegiert, dass wir die Räder testen dürfen und können. Und manchmal setzt man sich auf so ein Rad und ist sich gar nicht bewusst darüber, dass die so teuer sind. Und man fragt sich auch, warum sind die überhaupt so teuer? Aber wie gesagt, Die Preisgestaltung haben wir nicht in der Hand von den Herstellern. Die übernehmen die selber. Gerade die Amerikanischen haben da ja eine eigene Vorstellung, um jetzt nochmal auf Pivot, Santa Cruz und so weiter anzusprechen. Das sind Luxusgüter, das muss man ganz klar sagen. Und ich kann aber auch jeden nachvollziehen, der sich so ein Rad kauft. Ich finde die auch extrem cool, die Räder. Genau, wir testen sie und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir diese Bikes in den Tests haben. Ich vergleiche noch einen Satz, der mir jetzt gerade genau einfällt. Ich vergleiche es immer gerne mit Automotor und Sport, die ja bei uns auf der anderen Straßenseite sitzen. Die testen natürlich auch den Porsche und den Ferrari, um damit eine gewisse Faszination auszulösen. Und wenn die den Golf testen, dann testen die auch nicht das günstigste Modell, sondern dann kriegen die von VW. Und das hat man dann manchmal auch gar nicht so sehr in der Hand, gerade wenn man darauf angewiesen ist, von den Herstellern Räder oder Autos zum Test gestellt zu bekommen. Dann testen die dann auch die luxuriöse Ausstattung mit dem starken Motor und mit allem Pipapo. Und das ist natürlich auch ein Argument, beziehungsweise ein Grund dafür, dass oftmals auch sehr, sehr teure Räder bei uns in den Tests landen.
Und man muss natürlich auch dazu sagen, dass viele der Aussagen, die wir zu den Rädern treffen, wenn wir jetzt auch ein teures Modell zum Test da haben, auch übertragen werden können. Zum Beispiel Geometrie, das Handling, Eigenschaften zum Hinterbau. Das ist natürlich erstmal eine Sache, die Entwickler irgendwie gemacht haben. Und das betrifft ja nicht nur das eine Modell, das wir jetzt da im Test haben, sondern einfach die komplette Palette. Und das heißt, das kann man natürlich auch schon so ein bisschen runtertriggern auf die Räder, die dann eben nicht 8.000, sondern 5.000 Euro kosten. Und so sind eben auch die Tests, die wir machen, für das Bike zu sehen und nicht nur für das Modell. Natürlich einzelne Komponenten wie jetzt die Federgabel, wenn wir die loben, weil die sehr komfortabel ist, oder Rügen bei einem günstigeren Rad, weil die vielleicht sehr straff ist oder schlechter anspricht, dann mag das bei einem anderen Modell anders sein. Aber viele der Aussagen lassen sich da schon einfach auch gut übertragen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Also weil ich meine, sobald irgendwie ein anderer Dämpfer in dem Rahmen steckt, ist es ja schon auch eine andere Performance. Aber sobald der sozusagen der gleiche ist, könnte man es dann vergleichen.
Ne? Ja, es sollte aber eigentlich sogar nicht sein, weil der Hersteller, gerade beim Hinterbau, ist ja viel die Kinematik, also die, wie legt der Konstrukteur die Punkte, die Drehpunkte der Kinematik, spielt ja da eine große Rolle. Und und die Dämpferabstimmung wird ja auch in Zusammenarbeit mit, also nicht, ja, der Hersteller macht es in Zusammenarbeit mit dem Dämpferhersteller und da sollten auch die günstigen Dämpfer zumindest mal gut bis sehr gut funktionieren. Ja, deswegen diese Kategorisierung finde ich eigentlich auch, das günstigste Modell ist meistens gut, darüber kommt ein besseres, dann kommt das Beste und dann kommt das Traumrad. So kann man das vielleicht mal grob beschreiben. Und wer das Traumrad will, der muss es leisten können oder spart drauf hin. Wir haben natürlich auch dieses Rad oftmals, also dann im Test gehabt. Also kann man nachlesen, wie sich's fährt. Aber dass man es runterbrechen kann auf günstigere Modelle, das sehe ich schon auch absolut so.
Okay, ich werde jetzt nochmal ganz viel gröber und sag, okay, wir bestellen das Rad mit dem Hersteller in Absprache. Was passiert dann? Wie kommt das Rad zu uns? Per Post oder bringen die das vorbei oder wie kommt das bei uns? Also kommen die alle gleichzeitig? Was passiert damit im Haus?
Hier beginnt das Chaos.
Da fängt die Arbeit an.
Ich gucke immer aus der Ferne zu mit der Tüte Popcorn in der Hand. Ist bei mir ja auch nicht anders, nur dass ich halt keine Bikes angeliefert bekomme, sondern Helme, Schuhe, Brillen und so weiter. Also was passiert, wenn ihr gesagt habt, hey, wir brauchen das Bike, wir setzen eine Deadline, oder? Also bis da und da muss das Ding da sein. So, wer möchte?
Wer möchte?
Die Deadline ist manchmal ein bisschen kurz. Das kriegen wir auch als Feedback und dann beginnt manchmal so ein bisschen das Bangen, dass wir sagen, okay, wir haben ein Shooting oder einen Test angesetzt, wo wir dann sozusagen durchstarten wollen und dann sollen alle Räder da sein. Aber genau, wir haben quasi eine Planung angesetzt, die Räder sollen kommen und werden dann in der Regel zugeschickt. Wir haben dann im Haus, im Verlag auch eine Versandabteilung, wo die ankommen, ausgepackt werden und uns sozusagen im großen Testkeller in der Werkstatt von den Werkstattkollegen aufgebaut werden. Und ab dann haben wir sozusagen Zugriff auf die fertigen Räder. Ausnahme gibt es dann auch, gerade irgendwie Hersteller, die vielleicht etwas näher sitzen, ist ja auch nachhaltig, Focus zum Beispiel oder Merida Centurion, die sitzen quasi um die Ecke und bringen dann auch gerne mal ein Testrad vorbei und können dann auch noch direkt ein, zwei Testräder vielleicht von uns oder von den Roadbike-Kollegen mitnehmen. Das bietet sich dann auch immer an und ab dann haben wir sozusagen die Räder vor Ort und haben dann meistens eben genau Testtage angesetzt, wo wir dann losziehen und genau die Räder fahren. Oder das Fotoshooting findet manchmal auch zuerst statt, weil die Räder dann noch schön sauber und auf jeden Fall noch heile sind. Und dann geht's quasi los.
Und wann werden die Sachen auseinandergebaut zum Messen, Wiegen etc.? Ist das vor oder nach dem Praxistest? Also wir haben ja einen Labortest und einen Praxistest getrennt. Ist das davor oder danach?
Das kommt immer ganz darauf an, wie die Organisation gerade läuft, wie der Zeitplan auch ist. Mhm. Wie Lukas gesagt hat, wir sind meistens so ja grob 3-4, manchmal auch 2 Monate im Vorlauf, dass wir Räder bestellen. Manchmal sind wir auch knapper dran, klar, wenn es jetzt zufällig ein entspannendes Testfeld ergeben hat. Aber sobald die Räder bei uns ankommen, werden die aufgebaut, wie Lukas gesagt hat, vom Werkstattpersonal. Und solange die noch sauber sind, ist es idealerweise dann so, dass man jetzt anfängt mit dem Vermessen, dass man die Laufräder wiegt, das Gesamtgewicht nimmt und diverse Werte, die wir im hauseigenen Labor alle nachprüfen können, auch nachprüft. Und genau, und dann sind die Räder mehr oder weniger dann bereit fürs Fotoshooting. Und da muss man auch sagen, ihr seht zwar dann die Fotografie im Heft, aber die hat oftmals gar nichts mit dem Test eigentlich zu tun, weil das passiert häufig auch getrennt voneinander. Also das heißt, wenn jetzt die coole Location irgendwie in Finale Ligure ist, dann war vielleicht ein Fototeam dort unten, hat dort Fotos gemacht, aber die Räder vielleicht dort gar nicht getestet. Das kann schon auch vorkommen. Also genau,
das liegt dann einfach am Wetter, oder? Weil wenn es hier regnet und alles gritzig grau ist, möchte man, dass die Fotos fürs Heft immer schön sonnig haben, oder?
Ja, wie gesagt, wir hatten es eingangs so von der Eurobike oder wann werden die Räder vorgestellt, wann landen die im Handel, es ist ja ein Saisongeschäft, jetzt ist die Saison, das heißt März, April, Mai, Juni und die Räder landen bei uns dann nochmal vielleicht 2 Monate früher, das heißt, wann testen wir Bikes? Wir testen sie mitten im Winter, wenn hier Dreck, Matsche und alles ist. Mhm. Und da haben wir in der Vergangenheit auch keine Kosten und Mühen gespart und packen die Räder alle. Wir haben da so einen kleinen Firmenbus, ein Siebensitzer, wo hinten auch noch Platz für Bikes ist, also so einen klassischen Transit quasi. Da packen wir die Räder rein und fahren damit dann im Winter gegebenenfalls, wenn es hier nicht die idealen Bedingungen hat, in den Süden. Das sind zum Beispiel Finale Ligure. Lukas, du warst letztes Jahr noch unten oder Large. Genau. Ganz früher sind wir auch viel nach Südfrankreich gefahren, weil ein Fotograf von uns da ein Haus hatte. Das war dann auch praktisch. Und dann kann es natürlich auch schon mal vorkommen, dass der Test und die Fotografie einfach am gleichen Ort passiert, aber wahrscheinlich nicht auf dem gleichen Trail.
Das sind dann die schönen Parts des Jobs auf jeden Fall, auch die anstrengenden und langen Tage. Aber wir waren zum Beispiel letztes Jahr im November, waren wir in Finale dann für eine knappe Woche mit Fotograf und Testfahrer. Und dann sieht wirklich das Programm so aus, dass man vielleicht die ersten 2 Tage, auch ein bisschen wetterabhängig natürlich, die ersten 2 Tage nur am Fotografieren ist. Das heißt, alle Fotos, die ihr dann im Heft seht, werden geschossen. Wir suchen die coolsten Spots aus, kennen natürlich auch da die besten Trails oder holen uns von den Locals oder Guides noch ein paar Tipps ab. Und genau, danach geht's dann nochmal auf dezidierte Trails, die zu der Kategorie passen, wo man dann auch ein bisschen variieren muss.
Jetzt geht schon ja, wieder wäre tief meine in das nächste Thema, Frage gesehen.
Wie und wo genau, testen wir? Gewesen, ja. Genau, dann können wir doch direkt da weitermachen. Also zum Beispiel Finale bietet sich natürlich super an, um abfahrtslastige Räder zu testen, weil wir da mit Shuttle und entsprechenden Trails, auch längeren Trails als zum Beispiel hier in unserer Redaktionsheimat Stuttgart oder in der Umgebung einfach bessere Bedingungen haben. Deswegen gerade Räder mit viel Federweg bieten sich dort an. Wir haben da auch den All-Mountain-Test gemacht und den Test, den wir vorhin angesprochen haben mit den preiswerten Versender-Trailbikes, den haben wir jetzt zum Beispiel vorletzte Woche hier in Stuttgart getestet, weil sich das einfach mehr anbietet. Da überlegen wir uns einfach, was ist sozusagen die Alltagsrealität dieser Fahrräder und der Leute, die sie benutzen. Und das ist eben ein großer Unterschied. Bei einem Trailbike ist es irgendwie die Feierabendrunde, eine typische Tour, vielleicht 30, 40 Kilometer, auch mal davon 20 Kilometer auf Schotter geradeaus. Und da müssen wir einfach auch ganz klar differenzieren, welches Terrain brauchen wir, um entsprechende Testeindrücke zu sammeln und worauf legen wir da mehr Fokus. Und deswegen kommt es natürlich auch, dass man vielleicht eine Kategorie wie Enduro-Bikes erstmal sozusagen shuttelt und nur bergunter fährt und dann zusätzlich nochmal mit jedem Rad eine kleine Runde dreht, um Sitzposition und Uphill und Vortrieb, also Fähigkeiten im Flachen zum Beispiel nochmal so ein bisschen auszuloten und differenzieren. Aber andere Räder, die werden dann natürlich auf einer klassischen Runde gefahren, wo wir von Anfang an auch dann mehr Fokus auf Uphill zum Beispiel legen.
Und wie lange dauert so ein Test? Also das Fahren der Bikes, wie viele Leute und wie lange dauert das? Also wie viele Tester sind in dem Team, in dem Sitzen an dem Bus, wenn wir dann
genau. Also zum Ort fahren. Wir haben 3 bis 4 Tester meistens pro Runde. Das sind etablierte, erfahrene Tester, die für uns schon jahrelang oder arbeiten oder dann auch entsprechend mit uns quasi, von uns quasi angelernt werden, wie man das testet. Weil am Anfang, wenn du ganz neu bist und du setzt dich auf ein anderes Bike als dein eigenes, dann denkst du erstmal, das fühlt sich komisch an. Und da muss man natürlich noch sagen, da muss man ein bisschen was dazulernen oder da auch ein bisschen ein Gespür für haben. Und genau, mit deswegen nehmen wir dann meistens erfahrene Tester mit. Und da haben wir 3 bis 4 Leute, die dann unabhängig, das ist nicht unabhängig, die dann auf mit jeder eine Runde mit dem Testbike erstmal fahren und dann hat jeder einen Bewertungsbogen und die füllen die dann schon mal erstmal unabhängig voneinander auf aus, genau. Und da werden dann Merkmale wie ist die Geometrie, das Handling, wie ist die Vortriebseffizienz, wie geht das Rad im Uphill, im Downhill, wie ist die Federung hinten, wie ist die Federung vorne. Das wird da alles bewertet. Da kann man in dem Bewertungsbogen einfach von 1 bis 9 Punkte vergeben. 9 ist das Beste, 1 ist das Schlechteste und drunter hat man dann noch Zeilen für die Bemerkung, die dann auch sehr wichtig sind für den jeweiligen Redakteur, der das Ganze am Ende dann auswertet und sich die Zeilen natürlich dann auch nochmal durchliest. Gut ist immer, haben wir festgestellt, wenn man vielleicht während dem Testlauf, was so 1, 2, 3 Tage, je nachdem wie viele Bikes du im Test hast, dauern kann, dass du während dem Testlauf nicht zu sehr in die Diskussion über die Bikes gehst, sondern dass du jeden so ein bisschen seinen Eindruck gewinnen lässt, den auch notieren lässt und dann das nochmal reflektieren kannst und am Ende auch nochmal in der Gruppe besprichst, hey, welches war für dich das Beste, welches war für dich das Beste im Uphill, welches war das Beste im Downhill, warum war das so, wie findest du die Reifenwahl? Also da ist schon in der Zeit ist schon, wie Lukas auch sagte, sehr arbeitsintensiv und sehr viel Nerd-Talk mit dabei, aber ich glaube auch sehr viel Leidenschaft und das muss man auch haben, sonst sonst macht es bei Wind und Wetter, also ich stand schon bei 10 Grad und Dauerregen in der Pfalz im Februar, das, was ja noch gemütlich war, aber es hat wirklich den ganzen Tag durchgeregnet da und da muss man wirklich Spaß an der Sache haben, sonst hält man das nicht durch.
Aber da würde man ja in dem Moment dann zum Beispiel schon, müsste man ja schon eine Strecke nehmen, die trotz Regen noch fahrbar ist, weil sonst kann man ja übers Fahrwerk gar nicht viel sagen.
Genau, deswegen sind wir zum Beispiel auch da in die Pfalz gefahren, jetzt kleine Schleichwerbung. Dort ist ein ziemlich griffiger Sandstein, das heißt, der ist echt nicht rutschig und ein Sandboden, wo Wasser schnell abfließt und genau, dementsprechend wählen wir natürlich auch die Teststrecken aus. Das waren auch Trailbikes damals, also nichts, wo man jetzt hätte für nach Finale fahren müssen. Genau. Wobei man natürlich auch immer sagen muss, der Aufwand nach Finale zu fahren ist natürlich recht groß. Das ist jeweils sind jeweils zwei Reisetage und die Alpen sind halt im Winter auch nicht, dienen halt auch nicht zum Testen, weil halt da Schnee liegt.
Nächste Schleichwerbung, wenn der...
Noch eine.
Bitte?
Noch eine.
Noch eine, ja, ja. Weil sich der geneigte Zuhörer, die Zuhörerin, wir wollen ja niemanden hier benachteiligen, natürlich fragt, kann ich auch ein Tester sein? Und dann wäre die Frage vielleicht, wenn ihr Lust habt, aufs Mountainbike Festival nach Brixen zu fahren, das dieses Jahr stattfinden soll, vom 19. bis 22. September. Da gab es in den vergangenen Jahren immer einen Lasertest. Gibt es den dieses Jahr auch? Wissen wir das schon?
Also ich gehe davon aus, dass einer stattfindet. Das Festival Brixen wird stattfinden im September. Freuen wir uns schon drauf. Und Lukas, du hast letztes Jahr den Lasertest gemacht. Vielleicht kannst du da mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe auch schon ein paar Lasertests gemacht und ich finde es immer wieder spannend, sage ich jetzt schon mal vorab, weil ich mache das ja auch schon eine ganze Weile und für mich ist das dann auch manchmal auch gar nichts Besonderes mehr. Das ist irgendwie der Job, der Alltag und man fragt sich natürlich selber, reicht es hier, wenn ich jetzt hier drei Runden mit dem Rad fahre und kann ich es dann bewerten? Aber wenn man dann mit Lesern unterwegs ist und die sehen, was man für einen Aufwand macht, dann ist das Feedback immer so, dass sie sagen, wow, ey, ihr macht ja echt voll den Riesenaufwand, um die Räder zu testen und so weiter. Das ist immer eine coole Sache. Also ich weiß nicht, wie ist dir da gegangen, Lukas?
Es war auf jeden Fall richtig spannend, wie du schon gesagt hast, weil es einen auch einfach nochmal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Worauf achten die Leute? Was fällt denen überhaupt auf, wenn sie mal auf so einem Rad sitzen? Worauf achten unsere Leser bei einem Mountainbike? Was ist denen wichtig? Also einfach so Fragen, die für uns ja absolut wichtig sind, auch einfach nochmal für uns zu beantworten. Und natürlich auch auf der anderen Seite für, ich sage jetzt mal, die Gäste, die dann mit uns unterwegs waren, auch super spannend, weil sie einfach die brandaktuellen Räder gefahren sind und gesehen haben, wie arbeiten wir, was machen wir da, was steht da auf dem Testbogen. Wir haben die dann so gemeinsam ausgefüllt und mal so das komplette Prozedere erläutert, so ein bisschen, wie wir es jetzt hier heute auch in diesem Podcast machen. Und das war einfach schon sehr spannendes Feedback, was wir da nochmal erhaschen konnten von den Menschen, für die wir das Ganze auch einfach machen.
Und wenn man da mitmachen will, also nochmal für den Terminkalender, 19. bis 22. September ist das Festival in Brixen. Muss man sich da bewerben oder wird man da rausgepickt aus der Menge? Wie mache ich das, wenn ich beim Lasertest mitmachen will?
Also wie gesagt, bisher ist das noch nicht datiert und geplant, aber ich denke mal, dass wir das wieder machen werden. Beim letzten Mal war es so, dass wir das über Instagram quasi ausgerufen hatten, wer möchte dabei sein mit einem Aufruf. Und da war die Resonanz noch ein bisschen wenig und dann haben wir zusätzlich noch ein bisschen auf dem Testhöhlgelände am Tag davor die Werbetrommel gerührt. Und so waren wir dann mit unserer Testcrew und Fotograf auf jeden Fall um die 10 Leute und hatten dann einen coolen Tag rund um die Plose, wo man dann am Testival Wochenende eben unterwegs ist in Brixen.
Okay. Gut, nochmal zurück zum Thema Testbögen. Also ihr fahrt mit den Bikes an den Testort. Die Strecke ist sozusagen auch nach dem entsprechenden Bike-Kategorie ausgewählt. Also wir gehen nicht auf eine Downhill-Strecke mit einem Cross-Country-Rad. Haben wir auch Fahrer, die dann speziell dafür sind, oder haben wir Universalisten in unseren als Testfahrer? Sind das reine Cross-Country-Fahrer, wenn es ein Cross-Country-Test ist, oder kann da jeder alles?
Sowohl als auch, würde ich jetzt antworten. Also es gibt gibt einfach Tester, die alles fahren, die auch alles können. Und es gibt Redakteure und Tester, die eher so ein bisschen spezialisiert sind. Mhm. Lukas, ihr...
Ich bin da jetzt eigentlich vielleicht ein ganz gutes Beispiel, weil ich ursprünglich, genau wie der andere Lukas Hoffmann aus der Redaktion, meine Wurzeln ziemlich im Cross-Country-Bereich habe und wirklich jahrelang Cross-Country- und Marathonrennen gefahren bin, auch auf Bundesliga-Niveau, und da natürlich viel Erfahrung gesammelt habe und auch die entsprechende Kategorie besonders gut kenne. Und natürlich, der Test steht jetzt auch bald wieder an, dass wir die heißesten Bikes der Olympiastars testen. Das ist natürlich einfach eine Geschichte, mit der man sich besonders gut identifizieren kann, die auch beim Testen besonders viel Spaß macht. Aber nichtsdestotrotz war es bei mir von Anfang an so, dass man durch den Job einfach dazu kommt, total diverse Räder zu fahren, vom E-Bike bis zum Enduro-Bike, und einfach viel Expertise sammelt und auch dann an den Punkt kommt, wo ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr als sozusagen XC-Racer auch federführend den Enduro-Test übernehme und mich auch so wohl damit führe, zu sagen, ich habe das Know-how, das eben zu machen. Klar, da gibt's vielleicht mal noch eine Rückfrage zu einem Hinterbausystem von mir. Klar, jeder weiß auch nicht alles. Was ist jetzt vielleicht die verschiedenen Viergelenker, Sechsgelenker, was sind die Vor- und Nachteile, solche Dinge, High-Pivot, das diskutiert man dann auch untereinander. Und an dem Punkt ist es dann auch cool, wie Chris schon gesagt hat, so meinen Universaltester zu haben, aber auch Menschen, die genau aus dieser Kategorie kommen. Da hatten wir zum Beispiel letztes Jahr den Julian Claudi zum ersten Mal beim Enduro-Test dabei, der einfach dann Enduro-Rennen fährt und genau diese Kategorie in- und auswendig kennt und ganz wertvolles Feedback da mit reinbringt. Und eine Sache, die eben noch ein bisschen aufkam mit dem Thema Faszination, dass man natürlich auch, wenn man da jetzt das ganz teure Bike steht, freut man sich natürlich auch riesig, das zu testen, aber so ein Stück weit müssen wir natürlich auch so ein bisschen nüchterner drauf schauen und das Rad als Rad sehen und einfach erstmal sagen, okay, wie funktioniert das, wie fährt das? Vielleicht auch vorher nicht unbedingt Preis, Geometrie und alles auswendig wissen. Klar, manche Räder kennen wir auch schon und können die besser einordnen, aber irgendwie das Rad so ein bisschen in Anführungszeichen blind zu fahren und dann die Testeindrücke im Nachhinein auch so ein bisschen damit abzugleichen, okay, passt es jetzt überein? Ich habe das Rad als sehr laufruhig empfunden. Ah, okay, hat einen langen Radstand. Mhm. Solche Dinge. Das ist dann wirklich spannend, weil man dann sieht, okay, die Testeindrücke, die wir da irgendwie subjektiv sammeln, das passt auch mit der Ausrichtung durch den Hersteller und zum Beispiel den Geometriedaten.
Aber wenn du als Cross-Country-Racer dann den Vortrieb eines Enduros bewerten sollst, da denkt sich natürlich jeder, ja, der durchtrainierte Bergflow, was machst du dann? Isst du dann irgendwie einen Hackbraten mit Pommes vorher, damit du entsprechend...
Ich habe inzwischen auch meine X-Racer 80 okay. Kilo auf den Rippen und habe es schwer genug, damit den Berg hochzukommen. Nein, also Man, das Schöne ist ja, man sieht es immer im Verhältnis zueinander. Also klar, ich sehe natürlich auch, dass das 16 Kilo Enduro wesentlich schlechter bergauf geht als jetzt vielleicht mein 10 Kilo Cross-Country-Bock. Aber viel wichtiger ist ja auch der Unterschied nochmal untereinander. Wie verhält sich der Hinterbau, wie wippig ist er im Vergleich zu den anderen Testkandidaten? Insbesondere in einem Enduro-Vergleichstest zum Beispiel. Und da kann man natürlich auch super vergleichen, ohne dass man jetzt im Vorhinein Dutzende Enduro-Räder schon gefahren ist.
Da sind wir so ein bisschen bei so einem Knackpunkt irgendwie in dem ganzen Testthema. Vortrieb ist ja auch was irgendwie so ein bisschen in Anführungsstrichen subjektiv ist. Sonst müsste man das Rad ja nur an die Waage hängen und sagen, das 15-Kilo-Rad ist leichter als das 16-Kilo-Rad. Deshalb hat es einen besseren Vortrieb. Punkt. Das ist ja auch ein Laufradgewichtsthema und so weiter. Wie ist es denn, so die Balance zwischen Messwerten und Fahreindrücken, die wir durch die Testfahrer und als leitender Testredakteur dann in der Praxis bekommen? Wie ist das so? Wie ist die Balance?
Das Verhältnis. Ja, das hat sich bei uns tatsächlich in den letzten Jahren stark gewandelt. Und zwar sind wir da mit Feedback von anderen konfrontiert worden, auch mit unserer eigenen Erfahrung. Wir haben ja ein Labor, in dem wir Seitensteifigkeit, Tretlagersteifigkeit bis hin zu Kurbelsteifigkeit alles messen können. Wir arbeiten dann auch mit Da haben wir selber die Prüfstände nicht. Das ist zum Beispiel mit dem Heider Knall von Heiko Wheels zusammen, der die in Sachen Laufrädern alles messen kann, von Beschleunigung, Torsionssteifigkeit etc. pp. Das ist natürlich alles ein Riesenaufwand, gerade was die Rahmensteifigkeiten angehen. Und in Bezug auf Full Suspension haben wir auch Versuche gemacht, wie sehr spürt man das eigentlich in der Praxis. Und die Ergebnisse waren dann meistens ziemlich ernüchternd, dass man das ein oder andere Grad, Newtonmeter an Steifigkeit gar nicht so sehr bemerkt und du dafür aber einen objektiven Wert hast, den du dem Rad zum Beispiel anlastest. Das hat vielleicht weniger Lenkkopfsteifigkeit als das andere und dafür wird es da abgewertet. Und wir haben dann auch für uns gesagt, wir möchten eigentlich die Räder in der Praxis testen. Das, wie du sagst, Vortriebseffizienz, die hängt ja nicht nur vom Gewicht ab. Sonst könnte man ja auch sagen, okay, wir wiegen das Rad und dann kriegt es ein gut oder ein sehr gut. Mhm. Sondern das hängt halt von der Kinematik ab. Es hängt von der Geometrie ab, Sitzwinkel, wie hoch
Reifenwahl,
genau, wie hoch ist die Front, Reifenwahl, Gummimischung,
Laufradgewicht,
Laufradgewicht, rotierende Masse und so weiter. Und das sind für uns die Werte, die du aber erst in der Praxis erfährst. Und deswegen geben wir mehr Mühe dafür, in der Praxis zu testen, fahren nochmal eine Runde mehr und verzichten dafür etwas mehr auf die Hard Facts. Mhm. Also in Summe sind es zwischen 20% und 35% der Werte, die nachher in so ein Testergebnis einfließen, sind da objektiv.
Also Messwerte.
Und genau, das sind dann Messwerte wie Gewicht, Ausstattung, Laufradgewicht. Bei den E-Bikes sind es auch die Reichweiten, die wir über ein Tool errechnen. Mhm. Also, dass wir da auch eine Vergleichbarkeit haben. Genau, und am Ende ergibt es das Testergebnis, was dann in den Noten überragend, sehr gut, gut, befriedigend oder schwach dargestellt wird.
Also aus diesen, wie wäre es, 25% Messwerte ungefähr, das ist auch immer ein bisschen anders, ne?
Das kommt immer ganz auf die Kategorie drauf an, genau. Mhm. Da legen wir auch die interne Punktewertung so fest, dass wir sagen, okay, in All Mountain muss zum Beispiel muss mehr Punkte im Downhill erreichen als zum Beispiel ein Cross-Country-Bike. Also setzen wir die Downhill-Wertung von vornherein schon höher. Mhm. Genau, das gewichten wir dementsprechend. Ein Enduro natürlich noch mehr, da kommt es noch weniger auf den Uphill drauf an. Und bei einem Cross-Country-Bike ist klar, da steht der Uphill und die Vortriebseffizienz im Fokus und da ist es dann einfach mehr gewichtet. Das errechnen wir mit einer Excel-Tabelle und die spuckt uns am Ende bis zu 1000 Punkten aus, was bis jetzt noch kein Bike erreicht hat. Ab 900 gibt's ein überragend. Und ja, ich glaube so, weiß gar nicht, Lukas, 29 ist so die höchste Zahl, die ich bis jetzt mal so, glaube ich, hatte.
Also so ein absolutes High-End-Rad, was sowohl in Sachen Handling und den subjektiven Fahreindrücken voll absahnt und die megaste Ausstattung ist und zudem leicht, das dürfte so in Richtung 49, 950 Punkte kommen. Aber auch ein, also jetzt zum Beispiel bei dem Test von Bikes zwischen 3.000 und 3.600 Euro, finde ich es auch beachtlich. Da haben wir 5 Räder und 2 davon kriegen gut, 3 gehen auf ein sehr gut. Was wirklich interessant ist, weil man das Verhältnis dann sieht, dass doch auch Räder in dieser Preiskategorie durch den Fahreindruck vor allem, durch die Fahreindrücke, die wir auf dem Trail sammeln, da wirklich weit vorne landen im Vergleich, ohne dass man da jetzt 8.000 oder 10.000 Euro ausgeben muss. Und obwohl dann vielleicht in Sachen Ausstattung und Gewicht das nicht ganz so weit vorne landet, wie jetzt das Ausstattungspendant, was wesentlich mehr kostet.
Und weil aber auch die Klammer immer so ein bisschen das einzelne Testfeld ist, in der Kategorie. Das heißt, dort sind die Bewertung wird so gemacht, dass in der 3000 Euro Liga Trailbikes schon ein Bike dann die volle Punktzahl erreichen kann. Also nicht, das Rad muss jetzt nicht zwingend 6.000 Euro kosten oder 10.000 Euro kosten und Carbon und dies und das und alles haben, sondern auch in der einzelnen Preisklasse, in der einzelnen Kategorie wird jeweils nochmal neu bewertet.
Nun sind ja Menschen unterschiedlich groß. Haben wir denn von einem Rad mehrere da oder haben wir Testfahrer in der gleichen Größe?
So, eigentlich muss die Körpergröße auf jeden Fall schon mal in Bewerbungsbogen rein, wenn man bei uns Testredakteur werden wollen würde. Also wir haben das Glück, dass wir relativ gleich groß sind, aber auch da gibt es schon eine große Differenz. Der Chris differenziert so ein bisschen oder liegt so zwischen L und XL. Ich bin so der absolut typische L-Fahrer mit 1,80, 1,82 und der Lukas, der sozusagen unser Dreier-Testgespann bei uns redakteursseitig intern so ein bisschen abrundet, der ist 1,75, 1,76 groß und liegt damit so zwischen M und L, sodass man sich dann schon manchmal einigen muss, dass man alles in M bestellt, alles in L bestellt, damit auch so ein bisschen die Vergleichbarkeit der Größen da ist. Natürlich ein Rad, was jetzt in M da ist oder dasselbe in L, dann ist vielleicht das Rad in Größe L empfindet man als laufruhiger, das Rad in Größe M als agiler. Und so kann es auch zum Beispiel vorkommen, dass man jetzt ein Testfeld sozusagen auf die Tester und die Fahrer auslegt. Zum Beispiel, ich würde jetzt mit Julian und Chris losziehen, wir gehen in den Duros-Test, dann würden wir die Räder erstmal in L bestellen. Aber es kann dann auch sein, dass wir sagen, okay, ein Rad, was jetzt extrem lang ausfällt, da fällt mir zum Beispiel im Enduro-Test ein Bike ein, was einfach in Größe L einen Reach von über 500 Millimeter hätte, da bestellt man dann doch das Modell in M oder ein Rad, was eher klein ausfällt, da bestellt man dann XL. Also da muss man sich auch so ein Stück weit die Geometrien anschauen und dann auch wieder sich in die Lage des Lesers oder in die eigene Lage mit der Größe hineinversetzen, welches Rad ist denn jetzt ideal für diejenigen, die es dann eben bewerten sollen.
Aber würde man dann auch in den Test reinschreiben, wir haben die Größe M genommen, weil das Rad sowieso schon super groß ist. Und wenn du jetzt, lieber Leser, Online-Leser, Zuhörer, losgehst und kaufst dir irgendwie das Rad blind in M, dann wirst du höchstwahrscheinlich falsch liegen.
Also wenn es extrem ausfällt, ja. Wenn jetzt wirklich ein Testfeld ist, wo alle Räder in Größe M um 450, 460 Millimeter Reach haben, was jetzt vielleicht so ein typischer Wert für die Größe ist, aber da kommt dann ein Rad, was in Größe M 490 oder aber 420 Millimeter hat, da schreiben wir das dann entsprechend schon dazu, dass man sagt, okay, schaut euch die Größe nochmal an, gegebenenfalls kleineres oder größeres Rad nehmen, wie wir es dann eben vielleicht auch getan haben.
Ja. Was ich in dem Zusammenhang dann ganz interessant finde, ist, dass wir ja auch die Geometrie nochmal in-house, also selbst nachmessen, weil da die Herstellerangaben in der Regel ziemlich durcheinander gehen, ne? Weil die überall so ein bisschen andere Punkte haben, wo sie dann die Oberrohrlänge oder den Reach oder sonst was messen.
Ja, also da sind wir auch etwas von weggegangen. Das heißt, wir nehmen schon die Herstellerangaben und überprüfen diese nochmal. Also wir können diese auf unseren Prüfständen prüfen und wenn es das irgendwie spanisch vorkommt, dann überprüfen wir die nochmal. Hintergrund ist der, früher war das wirklich nicht vergleichbar, was die Hersteller da auf ihren Webseiten dargeboten haben oder auch uns ausgehändigt haben. Heute ist es tatsächlich so, dass wir da, also 98% stimmen die Werte, die uns liefern. Und die sind wirklich gebrauchbar. Also du hast auch überall Reach-Angabe, überall Stack-Angabe auf den Herstellerseiten. Du hast Kettenstrebenlänge. Du hast und das ist genormt. Also genormt, das ist einheitlich. Das heißt, da kann man wirklich gut mit arbeiten. Das würde ich auch jedem empfehlen, der jetzt ein Rad kaufen möchte. Vielleicht auch mal schaut irgendwie, hey, was ist denn die Geometrie von meinem alten Rad? Weil die Geometrie ist wirklich ein ein elementarer Bestandteil von so einem Fahrrad. Also wie steil ist der Lenkwinkel, wie ist der Sitzwinkel, wie lang ist das Oberrohr, wie lang ist der Reach. Und da kann man nicht einfach sagen, ja, ich hatte jetzt ein L-Bike und ich will jetzt wieder ein L-Bike, so wie Lukas gerade auch gesagt hat, sondern man schaut dann halt, passen die Werte zusammen, weil bei einem Hersteller, bei YT oder bei Santa Cruz ist ein L relativ kurz. Bei einem anderen Hersteller wäre das ein M. Dafür haben die Hersteller zum Beispiel aber auch XXL-Räder im Programm. Also das verschiebt sich einfach so ein bisschen. Andere Hersteller übernehmen ganz, haben ganz neue Namen irgendwie, so wie Specialized S3, S4, S5 als Größe beschreibt. Oder bei Last ist es dann die Körpergröße 1,85 oder 1,75, wo man sich dran orientieren kann. Ich finde nach wie vor ML, XL, SXS, XXL.
T-Shirt-Größen.
Genau, ich finde es wie T-Shirt-Größen eigentlich immer noch ganz gut als Orientierung. Die fallen auch mal größer und mal kleiner aus. Und der Vorteil an einem Mountainbike ist, dass man sich wirklich jeden einzelnen Wert anschauen kann. Den stellen wir auch im Heft dar. Wir haben da so eine kleine technische Zeichnung. Da sind dann wirklich von Laufradgröße über Tretlagerhöhe, Lenkerbreite, ist da alles abgebildet. Und da kann man dann auch schön, indem man halt einfach umblättert, die Räder auch mal miteinander vergleichen. Wie sind die Kettenstrebenlängen? Und ich warne da so ein bisschen auch davor, einzelne Werte überzuinterpretieren. Ich bin früher auch immer hingegangen, habe gesagt, boah, der Hinterbau, der ist ja viel zu lang, das kann ja überhaupt gar nicht aufs Hinterrad gehen. Man will ja so Wheelie oder Manual oder sowas auf dem Trail auch mal machen können. Am Ende muss man die Summe dieser Werte betrachten. Da spielt die Kinematik auch noch mit dazu. Das heißt, das ganze Chassis, das bewegt sich ja beim Fahren durchs Einfedern und dadurch verändern sich die Werte, sogar die Hinterbaulänge variiert dadurch und die Winkel variieren dadurch. Deswegen das A und O ist der Testride. Also da würde ich auch, wenn man jetzt einen Test gelesen hat und sagt, boah, das Rad, das scheint ja perfekt zu sein, würde ich immer empfehlen, geh zu einem Händler, fahr zum Versender, die geben ja meistens auch die Möglichkeit, sich zumindest mal draufzusetzen und fahr das Rad nochmal test, bevor du einfach kaufst. Mhm. Weil eins ist auch klar, dass wir natürlich eine Meinung haben, wir sind da geübt drin, wir machen das seit Jahrzehnten, aber das, was wir auf dem Trail dann herausfinden, ist unsere Meinung. Deswegen ja auch deine Frage, wie viel sind jetzt da harte Fakten, also objektive Werte und was sind softe Werte, also subjektive Werte. Und der Fahreindruck ist ganz klar ein subjektiver Wert, der natürlich, wo wir natürlich eine breite Masse abfragen, dadurch, dass wir mit 3-4 Leuten unterwegs sind. Aber das muss dann auch klar in so einem Test, den wir dann veröffentlichen, auch dargestellt werden. Also man kann dann irgendwie Behauptungen aufstellen, aber man sollte schon klar trennen, was ist hier gemessen und was ist Fakt und was ist subjektiver Fahreindruck.
Man kann ja auch die viel gehörte Äußerung aufstellen, ihr seid sowieso alle gekauft von der Industrie.
Das kann man auch, ja.
Das kann man auch. Dem kann man nur entgegenhalten und da nehme ich mich auch mit rein, dass es in unserem Unternehmen Compliance-Richtlinien gibt, die auch eingehalten werden müssen, weil man sonst seinen Traumjob-Redakteur bei einem Testmagazin ganz schnell verlieren kann.
Genau, und wenn wir das machen würden, damit würden wir unser Geschäftsmodell quasi torpedieren und wären relativ schnell weg vom Fenster, wenn man da sich genau beeinflussen lässt. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, sage ich mal, so eine Charaktereigenschaft von einem guten Journalisten, dass man eigentlich, weil es ist ja nicht nur so, dass klar auf der nächsten Seite ist dann von Hersteller XY eine Anzeige von Stevens oder von sonst wem oder dann lädt einer mal zum Essen ein, weil wir ja dann auch auf Präsentationen und so weiter unterwegs sind. Das sind aber dann auch zig Journalisten und das sind die sogenannten Pressecamps, die bei uns in der Fahrradbranche wahrscheinlich so ein bisschen, sag ich mal, bodenständiger vonstatten gehen. Da kann es auch mal sein, dass man im Zelt schläft oder so.
Wobei das schon eher aber die ist Ausnahme cool, ist.
Genau.
Man schläft vielleicht mal in einem Hotel, was aussieht wie ein Zelt, aber.
Ja, genau, das kann auch schon mal sein. Aber was ich sagen wollte, ist klar, dann wird natürlich auch ein bisschen auf persönlicher Ebene von den PR-Leuten und so weiter versucht, so ein bisschen Einflussnahme da, nicht wirklich direkt, aber halt so, hey, und wir haben eine gute Zeit und ne, wir sind ja Buddies, aber deswegen eine gute Charaktereigenschaft finde ich immer für einen Journalisten ist, wenn er so ein bisschen auf sowas dann am Ende scheißen kann. Sorry.
Man muss ja auch einfach dazu sagen, zwei Sachen. Zum einen, wir sind drei Tester, wir einigen uns am Ende nicht unbedingt auf einen Mittelwert. Klar, es gibt auch Dinge, die empfindet vielleicht jemand einfach mal anders, aber dann fährt man das Rad nochmal. Also es gibt schon nach so einem Testtag zum Beispiel einfach eine Runde, dass man sich auf die Ladekante vom Bus setzt und sagt, hey, wie sieht's jetzt aus? Welches ist das beste Rad? Sind wir uns da einig? Das ist ja auch einfach ein wichtiger Schritt, zu sagen, passt das überein, was wir jetzt hier empfunden haben? Sind wir da gegenseitig d'accord? Und funktioniert das? Ist das schlüssig? Können wir das auch erklären? Und das ist der eine Punkt. Und der andere, natürlich auch einfach redaktionsintern, wenn ich jetzt einen Test abgebe, dann ist das ja auch einfach etwas, was nochmal unser Team durchläuft und wo andere Personen drüber lesen, die bei manchen Sachen mindestens genauso gut wie ich im Thema sind und dann gegebenenfalls auch nochmal einen Fehler finden. Das kann eine einfache Geometriezahl sein, dass Lenkwinkel und Sitzwinkel vertauscht hat, ist, aber es kann auch einfach was sein, was jetzt jedem Leser auffallen würde und wo dann eine Frage aufkommen würde, wo wir dann einfach nochmal auch mit Lektorat und extrem gründlichem Drüberlesen durch mehrere Personen einfach sicher gehen, dass im Idealfall einfach keine Fragen aufkommen, weil unser Test soll eben genau solche Fragen beantworten und man soll dann nicht nach 20 Seiten lesen mit irgendeinem Fragezeichen rausgehen.
Und auch zum Thema Objektivität bzw. Beeinflussbarkeit, auch im Bereich Zubehör und bei anderen Geschichten ist es so, dass die Redaktionen oft wollen Hersteller Testmaterial nicht zurückhaben, aber weil man dann die 20. Regenjacke auf dem Haufen liegen hat, ist es natürlich nicht so, dass das Urteil darüber anders ausfällt. Im Gegenteil, es ist meist so, dass die Sachen gegen Jahresende oftmals gespendet werden in Rücksprache mit dem Hersteller und dann für einen guten Zweck versteigert oder verkauft werden. Das ist tatsächlich so und kein Märchen. Es ist einfach so, dass sich dieses Testmaterial ansammelt und getragene Schuhe will kein Hersteller mehr zurückhaben, so lieb haben sonst dann doch nicht. Und dementsprechend wird auf diesem Wege dann dafür gesorgt, dass da eine Form von Objektivität auch herrscht. Was passiert denn?
Ja, genau. Ja? Dazu noch zu sagen, wir sind ja ein großer Verlag und da haben wir einfach Übung drin, auch was die rechtliche Sache angeht. Ja. Es gibt jährlichen Weihnachtsbasar, da haben viele Redaktionen dann die Möglichkeit, diese Produkte, mit denen sie ja fast schon überschüttet werden, wieder loszuwerden. Genau, man kann die dann da zum Beispiel erwerben, das für einen Normalpreis und das Geld wird dann gespendet. Das ist ein legitimer Weg, sich von Testmaterial zu trennen, was nicht mehr zurück muss. Aber vielleicht wolltest du es gerade fragen, Bikes gehen nach dem Test immer wieder zurück zum Hersteller.
Genau, das wär meine nächste Frage gewesen. Aber nochmal, also bei Influencern ist es ja so, die leben zum Teil von den Produkten. Wir sind keine Influencer, sondern wir bekommen ein Festgehalt als Redakteure und verdienen uns so die Brötchen und nicht übers Verkaufen oder Erhalten von Testmaterial. Genau. Was passiert nach dem Test mit dem Bike? Kommt das sofort zurück oder wird gewartet, bis das Heft abverkauft ist? Wie sieht das aus?
Ja, da hast du ja die Antwort schon.
Ja, genau, natürlich, weil es ist so, wenn das Heft abverkauft ist, darf es in der Regel, also wenn das Heft am Kiosk nicht mehr verfügbar ist, ist es in der Regel, ich sag jetzt auch mal was, ist es in der Regel so, dass es dann zum Hersteller zurückgeht. In Ausnahmefällen kann es so sein, dass ein Hersteller ein Rad sehr früh zurückhaben möchte vor der Abverkaufszeit des Heftes und dann muss eine entsprechende Erklärung unterschrieben werden, dass da keine Einflussnahme auf das Testergebnis erfolgt im Nachhinein mit rechtlichen Schritten und so weiter.
Wir sind da ja wirklich so ein wenig die Richter. Wenn wir jetzt halt ein Testfeld zusammenstellen, kann es nur einen Sieger geben. Gerade wenn wir mit einer mit Punktevergabe arbeiten und mit einem Testsieg quasi arbeiten, dann gibt es nur einen Sieger. Und das ist für die meisten Hersteller auch gar kein Thema. Die Spielregeln sind denen natürlich bekannt. Aber es gibt natürlich auch schon mal Noten, die den Herstellern jetzt nicht so gut gefallen, wie zum Beispiel, ich kann mich erinnern, dass ich auch schon schwach vergeben habe, weil einfach bei einem Hardtail der Reifen, die Reifenbreite, die verbaut war, am Hinterbau geschliffen hat. Und da muss man einfach sagen, cooles Rad, aber es macht halt die ganze Zeit sim, sim, sim hinten und in den Kurven. Und der Carbon...
Läuft den Rahmen.
Genau, der Carbonrahmen wird das wahrscheinlich nicht ewig aushalten. Das ist dann einfach ein Schwach. Und dann kann es natürlich auch zu einem Streitfall kommen zwischen Hersteller und uns Medium. Die sagen, das glaube ich nicht. Du sagst, doch, ist so. Ich habe Beweise. Dann kann der Hersteller sagen, ich möchte das Produkt zurück. Dann sagst du, nein, ich gebe mein Beweisstück nicht aus der Hand. Da haben wir auch eine Rechtsabteilung, eine ziemlich gute und erfahrene. Frau Pfister ist zwar vor Jahren in Rente gegangen, aber die hatte echt viel Erfahrung damit. Der Verlag ist ja auch schon ein paar Jahre alt, 70 oder so, glaube ich. Da auf die können wir dann zurückgreifen. Was ich sagen wollte, ist, dass wir deswegen natürlich das Rad so lange behalten, bis das Heft vom Kiosk abverkauft worden ist, weil wenn der Hersteller jetzt wirklich einen Fehler finden sollte, den wir gemacht haben, dann könnte er in dem Moment sagen, ich möchte den Verkauf dieses Heftes, dieses Magazins stoppen. Und das hieße für uns, wir müssen deutschlandweit Österreich und in Österreich die Hefte wieder vom Kiosk zurückholen. Das wäre natürlich ein super GAU. Mhm. Deswegen meine Antwort auf deine Frage. Wie lange verbleiben die Räder? Mindestens 4 Wochen, nachdem das Heft am Kiosk erschienen ist. Danach in Absprache mit dem Hersteller geht es wieder zurück zum Hersteller und landet dann wahrscheinlich beim nächsten Magazin oder beim Influencer im Test.
Wie sieht das aus? Warum machen wir keine Dauertests so richtig von Bikes?
Also ich bin ja jetzt zum Beispiel erst 3 Jahre dabei, der Chris schon viele Jahre. Er kam sicherlich noch in den Genuss eines Dauertestrads, was ja auch eine schöne Sache ist. Aber wir hatten da so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es irgendwie so die typischen Dinge sind, die man jetzt eben erlebt. Also keine Rahmenbrüche nach einem Jahr, keine defekten Laufräder und keine riesigen Erkenntnisse, sondern eben irgendwie Verschleißgeschichten wie Hinterbaulager oder natürlich die typischen Teile, die eben dann irgendwie hinne sind nach ein paar Monaten oder vielen 100 Kilometern, vielen 1000 Kilometern. Aber da sind wir den Schritt gegangen, zu sagen, okay, wir testen die Bikes sozusagen eben im Neuzustand, was ja auch manchmal kritisiert wird. Klar, die werden uns zugeschickt vom Hersteller, die wissen, welches Rad wir bekommen und sind dann im Zweifel vielleicht auch etwas besser aufgebaut als ein Rad, was der Kunde bekommt. Das wissen wir natürlich nicht, aber von diesen vielen 1000 Kilometer Tests, wie wir sie vielleicht mal gemacht haben, das machen wir nur noch sehr vereinzelt, zum Beispiel bei E-Bikes, wo wir dann wirklich sagen, okay, da wollen wir auch Eindrücke sammeln, die haben wir noch nicht, also müssen wir dem Thema nachgehen und auch schauen, wie lange hält so ein Bike. Also zum Beispiel hatten wir das, was war es, Specialized Kinebo SL letztes Jahr sozusagen im Dauertest, das dann viele Monate von einem von uns gefahren wurde und eben immer so ein bisschen abwägen, welche Erkenntnisse werden wir dadurch erlangen. Macht es jetzt Sinn, das Rad unendlich weiterzufahren? Aber natürlich fahren wir auch abseits vom Test Räder privater Natur oder auch Räder, die wir im Test hatten, manchmal weiter. Wenn eben diese 4 Wochen auch verstrichen sind, dann verbleibt ein Rad vielleicht auch mal noch 2 Monate länger, weil wir sagen, wir brauchen das noch für eine andere Geschichte. Ich meine, wir haben ja auch andere Fotoshootings zum Beispiel, so dass wir dann insbesondere spannende neue Räder, vor allem E-Bikes, vielleicht auch nochmal sozusagen in der Redaktion durch andere Personen gefahren werden können, was dann auch einfach dieses Know-how, was man von Jahr zu Jahr aufbaut bei jedem, ja, einfach noch mehr ausbaut.
Genau, und für das Thema Dauertests sind wir ja eher bei Komponenten und Anbauteilen. Letzte Folge Podcast, wo es um die Abrechnung ging, waren ja auch zwei individuell aufgebaute Bikes im Test, wo man dann was über die Haltbarkeit des Rahmens auf jeden Fall auch mal sagen kann nach 2 Jahren, definitiv. Aber in der Regel sind Dauertests bei uns ein Komponenten- und ein Bekleidungsthema, aber die Bikes, das Problem daran ist ja immer, in dem Moment, wo der Dauertest des Bikes so nach einem Jahr dann sozusagen absolviert ist, ist das Modell eigentlich schon nicht mehr so richtig im Handel oder wird vielleicht gerade stark rabattiert abverkauft. Aber in dem Moment, wo wir mit dem Dauertest fertig sind, ist es für den Hersteller ein altes Rad, für den Kunden irgendwie auch schon fast. Und deshalb ist es am Ende des Tests dann für eigentlich für niemanden so wirklich sinnvoll, außer der Redakteur hatte so ein Rad, was er auch mal bedenkenlos im Winter fahren konnte bei Matsch, weil er sein Privatrad nicht nehmen musste.
Und der in den meisten Fällen, sorry, wenn ich da auch kurz noch reinkrätsche, in den meisten Fällen ist natürlich die Fahrleistung im Jahr bei uns für ein einzelnes Rad zu gering, um wirklich einen Dauertest zu machen. Und das haben wir jahrelang ja gemacht. Da sind wir dann auch zum Teil mit externen und selbst die liegen dann bei 3.000-4.000 Kilometern. Und das ist für ein Rad heutzutage ist es fast gar nichts. Mhm. Da siehst du dann leicht eingeschliffene Lager. Da siehst du vielleicht hier und da ein Schaltwerk, das in 1.000 Teile bricht, dabei eher, weil irgendwie jemand einen Fahrfehler gemacht hat. Das kannst du bei externen Testern sogar manchmal natürlich überhaupt gar nicht genau kontrollieren, was ist da jetzt genau passiert. Und wir selber sind natürlich viel mit den Bikes unterwegs, die wir in den normalen Kurzzeittests, nenne ich jetzt mal, haben. Und dann gibt es natürlich, wie du auch gesagt hast, noch viele Parts drumherum, die man testen muss, darf. Und die müssen auch gefahren werden. Das heißt, meistens sind dann Räder hier angekommen, Anfang des Jahres, die sind dann ein Jahr lang gefahren worden, meist dann doch zu wenig und oftmals wurde dann auch viel dran umgebaut, weil dann kam die neue RockShox-Gabel und die musste ja getestet werden und die landete dann in dem Bike und am Ende des Jahres war an dem Rad nicht mehr viel original. Und das ist halt, genau, wir wollen ja nichts Unrealistisches abbilden und wie du auch gesagt hast, oftmals sind zumindest die Komponenten im nächsten Jahr nicht mehr dieselben. Und ich glaube, ein Dauertestzeitraum wäre eher sowas über 2 Jahre. Also ich kann auch gerne hier an der Stelle aufrufen, wenn jemand wirklich ein extremer Vielfahrer ist und das Material entsprechend dem Nutzen quasi anwendet. Das ist ja auch immer eine Frage. Es gibt Leute, die kriegen alles kaputt. Alles, wirklich alles. Es gibt Leute, die...
Aber das sind auch nicht zwingend gute Tests.
Ja, vielleicht, wer weiß. Also wenn ich jetzt in der R&D-Abteilung von einem Komponentenhersteller wäre, würde ich schon sagen, du bist ein guter Tester, du kriegst alles kaputt. Wobei man dann irgendwann wundern wir uns, warum die Räder so schwer werden.
Vielleicht ist der Tester dann auch irgendwann kaputt. Ne?
Vielleicht ist der Tester dann auch irgendwann kaputt, genau. Und es gibt auch Leute, die warten ihr Zeug gar nicht. Also kenne ich einen, der hier in der Runde sitzt, dem sein Rad immer ziemlich dreckig aussieht.
Ja, ich fahre halt zu viel.
Und das sind so... Genau, das sind so Unterschiede, da wird es wirklich sehr individuell, was das Thema Dauertest angeht. Aber was ich sagen wollte, wenn wirklich jemand, so ein Vielfahrer, der da Erfahrung hat, der kann sich ja gerne mal melden und vielleicht kriegen wir da ja mal einen gemeinsamen Test hin.
Okay, podcast@mountainbike-magazin.de.
Es gibt wieder viele Zuschriften, oder?
Ist die E-Mail-Adresse, an die ihr eure Bewerbung schicken müsst. Und was ihr auf jeden Fall haben müsst als Tester, ist eine saubere Handschrift. Weil beim Ausfüllen der Testbögen muss man das hinterher noch lesen können.
Dann wären mindestens 2 meiner KollegInnen schon diskutiert.
Ich habe aber noch ein paar Fragen, die mir so ein bisschen auf den Nägeln brennen. Ich werde es jetzt nicht mehr extrem lang ausdehnen, aber so ein paar Sachen habe ich schon noch. Und zwar, Chris, du hast ja viel Testerfahrung und die mittlerweile 30-jährige Geschichte des Mountainbike-Magazins. Wir haben dieses Jahr Jubiläum ja auch schon über viele Jahre begleitet. Wie lange bist du dabei?
Seit 2005 bin ich dabei.
Yay, fast genau. 20 Jahre.
Yes.
Ich bin irgendwie seit 2010, glaube ich, dabei.
2005 war ein paar Jahre.
Gab es da schon mal ein Rad, was sozusagen völlig anders hier angekommen ist als bestellt? Also andere Gabel, ja, andere Schaltung.
Ja, natürlich, das ist auch ein gutes Ansprechs, natürlich auch ein Thema, dass wir beim Bestellen auch darauf achten, dass es Serienräder sind und dass der Hersteller dann nicht irgendwo anfängt rumzutunen. Das gibt's zum Glück echt selten. Also es ist mir noch nie wirklich aufgefallen, dass jetzt ein Hersteller hier einen speziellen Rahmen oder eine spezielle, vielleicht eine speziell abgestimmte Federgabel. Also ich würde schon behaupten, wenn wir einen Federgabeltest machen, dass die Gabeln, die wir hier bekommen, handverlesen sind. Also da wurde nochmal nachgeschmiert. Die sind nicht so aus dem Werk gefallen und dann gleich in den Rahmen gesteckt worden. Deswegen kann es da ja auch immer Streuungen geben. Aber bei den Bikes würde ich schon behaupten, ist es weniger der Fall, wie man das zum Beispiel in der Autoindustrie schon mal so hört, dass Autos da doppelt verschweißt werden oder Getriebe auf den Prüfständen erstmal 80.000 Kilometer eingelaufen werden, damit das alles super reibungslos funktioniert. Das ist jetzt bei den Mountainbikes nicht der Fall. Vielleicht werden die Bremsen eingebremst, was gut ist. Aber ansonsten gibt es da ja auch nicht wirklich viel, wo man jetzt, sich einen Vorteil verschaffen könnte. Genau.
Hat auch schon mal ein Test gar nicht funktioniert, aus Gründen? Also, das ist irgendwie...
Vielleicht, weil wegen... Ja, Lukas, du hast, glaube ich, auch neulich mal so ein kleines Fiasko gehabt. So Sachen kenne ich natürlich auch, ja.
Es gibt immer Sachen, die irgendwie so einen Testtag mal sprengen, irgendwie. Den einen oder anderen Sturz. Ich meine, auch langjährige Tester fliegen mal aus dem Anlieger raus und meine Antwort war daraufhin auch nur, ja, wir bezahlen dich zum schnell
nichts fürs schnell
Fahrradfahren. Kann was passieren, ja, aber auch das kann mal die Folge sein. Aber klar, sei es beim Testen oder beim Fotoshooting, da gibt's schon die ein oder andere schöne Anekdote. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel 2 Tests direkt hintereinander gemacht, wo teilweise dieselben Räder drin waren, aber in einer anderen Ausstattungsvariante. Es waren beides so Trailbikes, selbe Räder, selber Federweg, aber eben der zweite Test war ein bisschen günstiger als der andere, sprich andere Räder. Und ich hatte das falsche Specialized Stump Jumper eingepackt und komplette Fotografie durchgezogen samt Aufmacher. Also sprich, das ganz große Fahrfoto war mit dem falschen Rad, das quasi gar nicht im Test war. Es war mir nicht aufgefallen, ich war auch nicht mehr da, weil ich dann in die Heimat verflogen war oder sogar Urlaub hatte. Und dann durften die Kollegen nochmal losziehen. Und solche Sachen passieren natürlich einfach irgendwie in diesem Alltag. Und ja, ich glaube, man kann sich das gar nicht so richtig vorstellen, aber wir haben da schon einen Keller, wo vielleicht so im Schnitt 15 E-Bikes und 30 bis 40 Biobikes hängen. Also das ist schon einfach ein Apparat, der da irgendwie dann zusammenwirkt, bis so ein Test dann im Heft landet.
Und wenn mich richtig erinnere, ist das auch, wenn man über die Schweizer Grenze fährt, könnte das auch schon mal zum Problem werden. Ich habe mal, war es nicht mal so, dass man da die gesamte, ein Tester mal reingefahren ist und durch die Schweiz Richtung Süden fahren wollte und dann bei der Ein- und Ausfuhr der Schweiz jedes Rad aufschreiben musste, wo es herkommt, weil es irgendwie von der Menge her so aussah, als ob es ein zu verkaufendes Gut wäre, oder?
Ja, man braucht da so ein Carnet, nennt sich das, für die Bikes, also so eine Zollbestätigung oder was. Deswegen fahren wir ungern durch die Schweiz, was natürlich der nächste Weg nach Finale ist.
Oder einfach genau. Beten.
Ich mache das meistens so, dass ich mir ein Magazin mitnehme und mit den Zollbeamten dann direkt in den Dialog gehe und sag hier, wir haben da viele teure Bikes, wir fahren durch, also Transit nach Italien und wir arbeiten für das Magazin. Das sind nicht unsere Räder. Die sind ja dann auf dem Rückweg spätestens auch alle schmutzig und das klappt dann schon. Ja.
Eben, wenn man zum Beispiel, ich war einmal bei Scott in Givisiez in der Schweiz auf dem Presscamp, wo ich dann das Rad mit zurückgenommen habe, da habe ich dann auch gesagt, hey, lass das Rad bitte bloß dreckig, weil das ist auf jeden Fall mein Privatrad, falls jemand fragt. Ja. Sowas macht es dann vielleicht ein bisschen einfacher.
Okay, eine Frage noch. Es gab so, als es mit 29 Zoll losging, weiß ich noch, da gab es so den Aufschrei, mit eurer redaktionellen Arbeit beeinflusst ihr die Industrie und es führt dazu, dass sich alles verändert und so weiter. Haben wir als Magazin, ich meine, ich kenne die Antwort, aber haben wir als Magazin Einfluss auf die Entwicklung in der Industrie von Bikes oder ist das eher überschaubar?
Ja, jein. Also das ist eine spannende Frage und ich glaube, da hat jeder auf jeder Seite seine Sicht drauf. Der Entwickler bei der Fahrradfirma, der wird von seinem Chef öfter mal vielleicht ein Magazin von uns auf den Tisch geknallt bekommen und gesagt bekommen, schau mal hier, warum sind wir nicht Testsieger? Guck mal, was die schreiben, die sagen dies und das. Dann ist er natürlich darauf bedacht, das vielleicht beim nächsten Mal anders zu machen. Mhm. Ich weiß es nicht, aber das liegt immer so ein bisschen daran, wie ist die, wie ist die eigene Herangehensweise. Wenn ich jetzt mir vorstelle, jetzt nehme ich mal einen Radhersteller, wo ich mir das vielleicht so vorstelle, dass denen das egal ist. Das wäre zum Beispiel Transition, wenn ich denen jetzt da sagen würde, hey, mach doch mal einen ganz steilen Lenkwinkel, weil das ist viel besser und ich finde es cooler, dann sagen die, ja, Pustekuchen, ich baue das Rad so, wie das für mich am besten ist. Das ist die eine Sache, aber wo die Medien und wir auch mit unseren Prüfstandmessungen früher auf jeden Fall einen Impact hatten, war bei den Punkten Steifigkeiten, um das nochmal anzusprechen. Da waren wirklich auch Messungen zum Teil auch hilfreich, um den Herstellern dann auch nochmal ein Feedback zu geben, zu sagen, nee, hier geht ihr zu sehr in Richtung Leichtbau. Das hat nicht mehr Hand und Fuß, das fährt sich nicht nur scheiße, sondern das ist auch gefährlich. Und da haben die Magazine, sage ich mal, sehr viel dazu beigetragen, dass da bei den vielen deutschen Herstellern, die es ja dann doch gibt, auch ein Verständnis dafür aufgekommen ist, was diese Prüfungen von Fahrrädern angeht. Und wenn du heute bei einem Canyon oder bei einem Cube reinläufst, dann stehen da wirklich zig Gerätschaften, also zum Teil die gleichen Prüfstände, die wir auch haben, nochmal aber in viel größerer Ausstattung und auch nochmal mit ganz, also Dauerhaltbarkeit wird da getestet. Bei Canyon steht ein CT-Gerät, wo die zum Beispiel auch nur stichprobenartig die Carbon-Gabeln und Lenker kontrollieren, weil in Fernost werden die auch nochmal zum Teil zu 100%, glaube ich sogar, geprüft, damit da halt nichts passieren kann. Und ich glaube, da haben die deutschen Magazine schon sehr viel beigetragen, dass da ein Verständnis auch auf der Herstellerseite ist für diese Qualitätskontrollen. Genau.
Wunderbar.
War das die Frage? War das die Antwort auf deine Frage?
Ja, das war die Antwort auf die Frage. Ich hätte auch gesagt, die Welt ist groß und irgendwie werden Bikes für die ganze Welt sozusagen entwickelt. Aber Fakt ist natürlich, dass wir in Deutschland schon so ein bisschen ein Epizentrum der Bike- und Mountainbike-Entwicklung sind. Auch das wissen viele ja gar nicht, könnte man sagen. Aber tatsächlich sind viele große Firmen in Deutschland ansässig. Cube Canyon etc. pp.
Viele große und viele kleine.
Und viele kleine, ja.
Ich glaube zumindest auch, dass viele das auch so wahrnehmen, dass wir da einen Einfluss haben. Zum Beispiel hatte ich vor kurzem mit einem Cross-Country-Profi einen kurzen Chat, beziehungsweise der Kollege Lukas hatte den, der dann sagt, okay, ihr pusht das so ein bisschen zu stark, dass es irgendwie immer steilere Sitzwinkel gibt. Ist dann die Frage, ob das wirklich von uns kommt. Aber er sagt dann quasi aus Profi-Perspektive, das macht es uns schwerer, sportiv auf dem Rad zu sitzen, also dann braucht man immer mehr ein tiefes Cockpit, einen tiefen Lenker, einen steilen Winkel am Vorbau, wo dann auch schon mal so ein bisschen Feedback kommt, hey, so nach dem Motto, schreibt das bitte nicht, weil es uns das dann noch schwieriger macht. Also ich glaube, so von der Rezeption, von der Wahrnehmung der Leute ist es schon so, dass man da auch ein gewisses Grad an Einfluss, Beeinflussung hat, aber am Ende glaube ich, dass es ja auch einfach so die Entwicklung der Zeit ist, vor allem mit den Geometrien, wo es dann ja viel einfach drum geht. Und ich glaube, dass ja immer auch die Hersteller auch immer 2 Jahre weiter sind als wir, so ein Stück weit in ihrer Planung. Und deswegen, da auch einfach den Weg gehen werden.
Ich habe mal gehört, 5 Jahre wären es sogar.
Ja, ich denke mal, bei Bikes reden wir davon ein bis vier Jahren irgendwie. Ich meine, dann wir haben ja da so einen Produktzyklus zwischen 2 und maximal 5 Jahren, je nachdem welcher Hersteller und wie beliebt jetzt vielleicht das Modell ist. Und klar, wenn ein Rad vorgestellt ist, dann arbeitet das Team quasi schon wieder an der nächsten Evolutionsstufe und wird da sicherlich ihre Gedanken drüber machen, was man da jetzt an der Geometrie vielleicht noch extremer, noch mehr verändern.
Ja, und wir werden natürlich schon nochmal gefragt, hey, wie seht ihr das und wie würdet ihr das machen? Das fließt dann bestimmt auch damit ein. Das ist, da stehen wir auch gerne Rede und Antwort. Wir haben da unsere klare Meinung zu vielen Entwicklungen und Dingen, gerade wie du sagst, auch 29er. Bei den Gewichten gerade, das sehen wir so ein bisschen nicht, also kontrovers, da sind wir nicht extrem begeistert, aber können natürlich auch nachvollziehen, warum Räder immer schwerer werden. Jeder will irgendwie so eine Butterbrotfach im Rahmen haben und einen Flipchip und eine lange Variostütze und stabile Reifen und nochmal die stabile Federgabel. Ja, und dann sind wir schnell bei Gewichten über 15 Kilo und wenn es dann noch ein bisschen günstig sein muss, dann wird ja dann hier und da nochmal gespart. Aber das sind natürlich so Dinge, wo wir dann auch, die wir dann auch kommentieren. Dennoch sind es immer noch sehr gute Fahrräder, muss ich dann dazu sagen. Aber
die besseren als früher wahrscheinlich.
Besser als früher. Es ist halt mehr mit ihnen möglich und gerade bergab die Strecken und Bikeparks, die jetzt nicht von jeder Frau benutzt werden, werden natürlich auch immer krasser und dem ist es natürlich auch ein Stück weit geschuldet. Was ich aber eigentlich noch sagen wollte war, dass die Hersteller natürlich schon auch ihre eigene Testmannschaft haben und die testen auch sehr viel und sie sollten sich meines Erachtens nach auch darauf konzentrieren, dass sie da in die Zukunft schauen und natürlich vielleicht so ein bisschen Feedback rundherum einsammeln, wie sie es ja auch tun. Und dann sollten sie genau daraufhin die besten Bikes für die Zukunft entwerfen. Und wir werden sie dann, wenn sie da sind, wieder bewerten.
Hervorragendes Schlusswort. Ich denke jetzt schon drüber nach, wie ich meinen letzten Satz gestalte, der ja immer mit dem Thema zu tun hat. Aber jetzt erstmal vielen Dank für eure Expertise und die Einblicke in das Testgeschehen bei uns im Haus in der Redaktion. Vielen Dank, Lukas. Vielen Dank, Chris. War ein lange geplanter Podcast, um den wir uns so ein bisschen oder um den ihr euch so ein bisschen gedrückt habt. Aber jetzt ist er online gegangen und das ist keine Frage vorab abgesprochen gewesen. Tatsächlich durfte ich alles fragen, was ich fragen wollte. Falls ihr, liebe Zuhörer, eine Frage vermisst habt, könnt ihr uns gerne schicken per E-Mail an podcast@mountainbike-magazin.de. Dahin auch die Bewerbung für die super ausdauernden Testfahrer, die einen Langzeittest vielleicht anstreben oder ihre Erkenntnisse uns damit mitteilen wollen. Folgt uns auf Facebook, Instagram und Co. auf den sozialen Medien. Kauft natürlich auch unser Magazin. Es ist das orangene Magazin mit der Aufschrift Mountainbike. Ihr findet es am Kiosk oder ihr könnt es per Abo bestellen. Dann kommt es zu euch nach Hause. Ihr könnt es auch als E-Paper bestellen im Shop der Motorpresse Stuttgart. Da kann man ein elektronisches, digitales Abo des Magazins kaufen. Oder auch in anderen Online-Möglichkeiten zum Kauf. An dieser Stelle vielen Dank. Und nicht vergessen, alles ist fahrbar. Erst recht mit einem Bike, das von uns einen Testsieg oder einen Kauftipp bekommen hat. In diesem Sinne. Und auch mit den anderen natürlich meistens.
Den anderen auch,
genau. Bis zum nächsten Mal und danke euch zwei für die Auskünfte.
Gerne. Bis dahin.
Macht's gut. Ciao.
Ja, ciao.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.